Finde einen neuen Freund. Wir traten ins Pfarrhaus ein und der Pfarrer führte mich geradewegs in seine Studierstube. Ein großes, sonniges Zimmer voller Bücher. Ich durfte es mir in einem Polstersessel gemütlich machen, während er hinausging, um zu telefonieren. Es dauerte lange, bis er wiederkam. Und da ich nichts anderes zu tun hatte, verließ ich meinen Sitz bald und schlenderte durchs Zimmer, um mir die Bilder an den Wänden anzusehen. Es waren größtenteils Fotografien und ich fand sie langweilig. Aber ein Bild gefiel mir so gut, dass ich meinen Sessel davor rückte, um es besser betrachten zu können. Es stellte ein Schaf dar, das sich auf einer felsigen Bergeshalde verlaufen hatte. Über ihm kreiste ein Raubvogel und wartete auf den Tod seines Opfers. Das Schaf hatte ihn erblickt und schrie um Hilfe. Jemand hatte den Hilferuf vernommen, denn ein Hirte mit seinem Stab kniete auf der Felskante. Noch ein Augenblick und er würde das Schaf in seine Arme nehmen und nach Hause tragen. Ich war dermaßen in den Anblick des Bildes vertieft, dass ich es gar nicht bemerkt hatte, als der Pfarrer wieder ins Zimmer getreten war. Auf einmal stand er vor mir mit einem Tablett, das er neben mich stellte. »Ich habe deine Tante angerufen«, sagte er. »Sie hat sich sehr um dich gesorgt. Die Polizei und dein Onkel haben dich die ganze Nacht gesucht. Da sie nun weiß, wo du bist, ist deine Tante einverstanden, dass du zum Frühstück hier bleibst. Nachher aber musst du heimlaufen und sie um Verzeihung bitten.« Ich fiel mit einem gewaltigen Appetit über das Frühstück her, hatte ich doch seit dem letzten Nachmittag nichts zu essen gehabt. Es war aber auch ein herrliches Frühstück. Ein weichgekochtes Ei war dabei und Erdbeermarmelade und eine Kanne Kakao für mich ganz allein. Ich kaute seelenvergnügt darauf los. Der Pfarrer setzte sich unterdessen aufs Sofa und wir plauderten. Ich erzählte ihm von Philipp und Terry, dem Vogelbuch und der Indianerhütte, dem Fotoapparat und dem Blumenverkauf. Er stellte eine Menge Fragen und war ganz dabei. Als ich aber den letzten Bissen Butterbrot hinuntergeschluckt hatte, kam es mir zum Bewusstsein, dass man mich jetzt wahrscheinlich schnurstracks nach Hause schicken würde. Das aber leuchtete mir gar nicht ein, denn ich fand, mein neuer Freund sei so ziemlich der netteste Mensch, den ich je getroffen hatte. Außer vielleicht Herrn Tanne, dem alten Hirten. Ich schob deshalb mein Tablett beiseite, ging zum Pfarrer hinüber und setzte mich neben ihn aufs Sofa. Sogleich zog das Bild an der Wand meine Blicke wieder an. »Das ist wirklich ein schönes Bild«, bemerkte ich. »Es erinnert mich an den Hirten in unserer Nähe. Eines seiner Lämmer hat sich einmal verlaufen, wie dieses hier. Und er hat es suchen müssen. Ich habe ihn begleitet. Wir haben lange Zeit suchen müssen, bis wir es schließlich gefunden haben. Es war ganz in einen Dornbusch verstrickt und blökte jämmerlich. Herr Tanner brauchte eine Ewigkeit, um es zu befreien. Seine Hände wurden blutig gekratzt von den vielen Dornen. Mein Freund war ebenfalls in den Anblick des Bildes versunken und antwortete nicht sogleich. Doch plötzlich fragte er, »Sag mir, Ruth, wie konnte denn das Lamm in eine solche Lage geraten? Warum ging es überhaupt verloren?« »Ach«, erwiderte ich, »wahrscheinlich war es davongelaufen. Sie tun das oft.« »Ja«, fuhr der Pfarrer fort, und seine Stimme klang jetzt sehr ernst. »Aber warum lief es davon?« »Es hatte doch einen freundlichen Hirten und eine sehr schöne grüne Weide. Warum blieb es nicht dort?« Nachdenklich antwortete ich, »Es dachte wohl, draußen sei es noch schöner, und so lief es hinaus, um zu sehen, wie es dort wäre. Daraufhin verirrte es sich wohl, so dass es den Rückweg nicht mehr finden konnte.« »Du hast ganz recht«, sagte mein neuer Freund. »Sieh nur das Schaf auf dem Bild gut an. Ich glaube, es hat die ganze Nacht versucht, den Weg nach Hause zu finden. Aber es hatte sich verirrt. Und je weiter es lief, desto steiler wurden die Felsen und desto verzweifelter wurde es. Drum, glaube ich, gab es schließlich seine Anstrengung auf und blieb am Rand des Abgrunds regungslos stehen. Und was tat es dann, Ruth? Ich schaute zum Pfarrer auf und ich begann zu verstehen, dass er gar nicht mehr von einem richtigen Schaf redete.
Ich weiß es nicht,
flüsterte ich eingeschüchtert. Dann will ich's dir sagen, fuhr der Pfarrer fort. Ich glaube, das Schaf blickt umher und sieht den Abgrund zu seinen Füßen und die hohen Felsen über sich. Und da denkt es, es nützt doch alles nichts. Ich finde mich unmöglich selber zurecht. Es gibt nur einen, der mich heimbringen kann, der Hirte. Und dann öffnet es das Maul und lässt seinen schwachen Schrei ertönen. Auf diesen Laut aber hat der Hirte die ganze Nacht gewartet. Sobald er ihn vernimmt, beugt er sich über den Abgrund, holt das Schaf herauf und trägt es wohlbehalten zurück auf seinen eigenen Weideplatz. Wer von den Zweien dabei glücklicher ist, weiß ich nicht, das Lamm oder der Hirt. Ich hielt die Augen auf den Pfarrer gerichtet. Dass er von mir sprach, wusste ich nun. Ich bin auch weggelaufen und gestern Abend verloren gegangen, nicht wahr? Sagte ich leise. Ja, das bist du, antwortete der Pfarrer. Und weißt du, als ich dich in der Kirche fand und du mir sagtest, du seist weggelaufen und du wüsstest nicht, was tun, um brav zu sein, da dachte ich im Stillen, das ist auch solch ein verlorenes Schäfchen Gottes, das noch auf eigene Faust den Heimweg finden will. Du wirst es nie können, Ruth. Es gibt nur einen einzigen, der dich auf Gottes Weg zurückbringen kann und darauf bewahren kann. Das ist der Herr Jesus Christus, der sich selbst den guten Hirten nannte. Warum tut er es dann nicht? Fragte ich. Weil du immer noch versuchst, ohne ihn zurechtzukommen, war die Antwort. Du sagst mir, du gebest dir Mühe, brav zu sein. Du fährst aber dennoch fort, unartig zu sein. Schau, jedes Mal, wenn du unartig bist, entfernst du dich ein klein bisschen weiter von Gottes Weg. Was solltest du nun tun? Ich will es dir sagen. Hör auf, dich anzustrengen, gut zu sein. Bekenne dem Hirten, dass du verirrt bist, und bitte ihn, dich zu finden, auf Gottes Weg zurückzubringen und aus dir sein eigenes gehorsames Schäflein zu machen. »Wird er das wirklich tun?« fragte ich. »Ruth«, sagte der Pfarrer unvermittelt, »wie alt bist du?« 9 Jahre«, erwiderte ich und wunderte mich, was das damit zu tun habe. »Also, dann hat er dich bereits volle 9 Jahre geliebt und gesucht. Meinst du nicht, dass er nach so langer Zeit Freude haben wird, wenn er dich endlich rufen hört?« Ich saß ganz still und dachte angestrengt nach. »Ist das wirklich alles, was ich zu tun habe, um gut zu werden?« fragte ich schließlich. »Ich habe gemeint, es sei sehr schwer, brav zu sein.« »Es ist alles, was du zu Beginn tun musst«, antwortete der Pfarrer. »Und das ist das Wunderbare an der Sache. Schau, der gute Hirte ist's, der alles für dich getan hat. Er hat deine Sünde weggenommen, als er für dich am Kreuz gestorben ist, damit du nun ohne Strafe Vergebung haben könntest. Du hast mir erzählt, dein Freund der Hirte sei schrecklich zerkratzt und verwundet worden, als er jenes Lamm befreite. Aber das Lamm selbst wurde nicht im geringsten verletzt, als er es aus dem Gestrüpp holte. Gerade so wurde der gute Hirte verwundet, als er kam, um dich zu suchen. Er hat alles getan. Du aber brauchst nur noch Danke zu sagen und zu glauben, dass seine verwundeten Hände dich aufheben und zu Gottes Herde zurücktragen, sobald du ihn darum bittest.« »Und wie ist's nachher?« fragte ich. »Werde ich dann immer zu brav sein?« Der Pfarrer lächelte. »Du wirst nicht auf einen Schlag immer lieb und gehorsam sein können«, erwiderte er, »aber du wirst immer dem guten Hirten angehören, und er wird dir zeigen, wie du folgsamer werden kannst. Er wird oft in deinem Herzen zu dir sprechen, und du musst lernen, auf seine Stimme zu hören. Wenn er spricht, sollst du immer gehorchen, und du deinerseits musst lernen, mit ihm über alles zu reden. Wir nennen das Beten, aber im Grunde bedeutet es einfach, alles dem Hirten sagen.« Nochmals blieben wir lange still nebeneinander sitzen. Schließlich brach der Pfarrer das Schweigen. »Ich muss jetzt zur Kirche hinunter«, sagte er sanft, »und du musst nach Hause, sonst denkt deine Tante, du seiest anderswohin weggelaufen. Bevor du aber gehst, will ich dir ein solches Bild schenken. Schau es dir oft an und denke jedes Mal daran, dass du dieses verlorene Schäflein bist und dass der gute Hirte darauf wartet, dich zu finden, sobald du ihn darum bittest. Noch etwas. Hast du eine eigene Bibel?« »Ja, eine sehr schöne sogar, zu Hause in meiner Schublade.« »Wenn du heimkommst«, sagte der Pfarrer, »so suche das Lukasevangelium und lies jeden Tag ein Stückchen davon. Es erzählt dir die ganze Geschichte vom Hirten und wie er auf die Erde kam, um verlorene Schafe zu suchen. Und wenn du am Ende angelangt bist, dann lies die anderen Evangelien.« Während er sprach, hatte er seine Schublade herausgezogen und ihr eine farbige Postkarte entnommen. Es war eine getreue Nachbildung des Bildes an der Wand. Ich nahm sie mit leuchtenden Augen entgegen und lispelte meinen Dank. Meinen neuen Schatz hielt ich mit beiden Händen fest und trat mit dem Pfarrer aus dem Hause. Er brachte mich ans Gartentor und seine Blicke folgten mir, als ich die Straße hinabging. Doch bald machte ich kehrt und lief nochmals zurück. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und zog den Kopf meines neuen Freundes so weit herunter, dass ich ihm ins Ohr flüstern konnte. »Soll ich wiederkommen und es Ihnen sagen, wenn ich's getan habe?«, fragte ich. Er nickte. »Ich habe gehofft, du würdest es tun«, gab er zu. »Ich werde mich immer freuen, dich zu sehen. Du kannst also kommen, wann du willst.« So nahm ich den Abschied und bog um die Ecke. Die Straße unter meinen Füßen führte nach Hause, und beim Gedanken daran schlug mein Herz schneller. Was würden meine Tante und mein Onkel sagen, und was so wollte ich ihnen sagen? Das bekümmerte mich zwar nicht allzu lange, denn ich hatte über Wichtigeres nachzusehen. In meiner Hand war das Bild und in meinem Herzen ein großer Entschluss. Ich wollte mir ein stilles Plätzchen abseits vom Weg suchen, und bevor ich heimkehrte, wollte ich den guten Hirten bitten, mich zu finden und als sein Schäfchen aufzunehmen. Ich war sehr wählerisch im Aussuchen des Platzes. Die Kornfelder passten mir nicht, weil man mich von der Straße her sehen konnte, und ich wollte doch ganz allein sein. So trottete ich weiter, bis ich dahin kam, wo die Straße mitten durch einen Wald führte und die Zweige sich über ihr beinahe berührten. Hier kletterte ich die Böschung hinauf und lief zwischen den Stämmen hin und her, bis ich eine kleine Lichtung fand, die abseits von jedem vergangenen Weg lag. Als dicker Teppich breitete sich das Moos über den Erdboden und vorhänggleich hingen Waldreben rings um mich herum. Hier kniete ich nieder. Ich kam mir vor wie in einer einsamen Kapelle, weit weg von der übrigen Welt. Ich schaute mein Bild nochmals an, doch vorerst wagte ich nicht zu beten. Mir war, als hänge mein ganzes Leben von den kommenden Augenblicken ab. Wie, wenn ich jetzt reden und dann doch nichts geschehen sollte? Wie, wenn der Hirte weggegangen wäre und nicht mehr zuhören wollte? Doch dann aber wandte ich mich entschlossen an den guten Hirten. Ich klagte ihm meine Unartigkeit und meine Unfähigkeit, mich zu bessern. Ich sagte ihm, es tue mir leid, dass ich ihn so lange habe warten lassen. Und dann bat ich ihn, mir zu vergeben und mich zu finden, mich in seine Arme zu nehmen und nie mehr von ihm weglaufen zu lassen. Dann wartete ich, regungslos, auf seine Antwort. Halb erwartend, dass die liebevollen Arme mich spürbar umschlingen würden. Und was geschah? Ich hörte nichts. Und ich fühlte nichts. Aber ich wusste, dass mein Gebet erhört war. Ich hätte es unmöglich in Worte fassen können, doch ich wusste, dass Liebe und Vergebung um mich waren, so sicher wie der Sonnenschein und die stille Luft. Ich wusste in diesem Augenblick, ich bin gesucht, geliebt, gefunden. Ich war so beglückt, dass ich lange dort verharrte, als fürchtete ich, durch eine Bewegung irgendeinen Zauber zu brechen. Ich war nicht nur glücklich, ich war auch dankbar. Ich dachte an Herrn Tanners blutende Hände und an den Hirten, dessen Hände durchbohrt wurden, als er am Kreuz für mich starb. Ich konnte das nicht alles begreifen, aber der Pfarrer hatte gesagt, die Bibel mache alles ganz deutlich, und ich glaubte es ihm. Darum faltete ich nochmals meine Hände und versuchte, dem Hirten zu danken. Plötzlich fiel mir ein, dass ich eigentlich auf dem Heimweg sein sollte und dass meine Tante mich erwartete. Ich ließ mein kleines Heiligtum hinter mir und kehrte zur Straße zurück. Doch ich ging sehr langsam. Würden sie wohl zu Hause sehr ärgerlich sein? Und, was schlimmer wäre, würde ich wieder unartig und unverschämt sein? Meine Ungezogenheit schien einfach hervorzubrechen, ob ich es wollte oder nicht. War ich aber jetzt unartig, so war alles verdorben. Da kam mir etwas anderes in den Sinn. Der Hirte hatte mich in seine Arme genommen und ich konnte ihm alles anvertrauen, wenn er doch so nahe bei mir war. So redete ich denn mit ihm auf meinem Heimweg und auf unerklärliche Weise kehrte mein ganzes Glück wieder zurück. Ich war nicht mehr allein. Ich schluckte tüchtig, als ich die Haustür aufschob und hineinschlüpfte und dann ein gar schmutziges, verängstigtes, zerzaustes Persönchen mit aneinander gepressten Händen im Hausflur stand. Ich hatte keine Ahnung, was ich meiner Tante sagen wollte, in meinem Herzen aber flehte ich in einem fort: Hilf mir lieb sein, auch wenn ich Strafe kriege. Da stand auf einmal meine Tante in der Küchentür und wir schauten einander schweigend an. Doch der liebende Hirte hatte mich gefunden. Und wer zum ersten Mal seine Liebe erfährt, der wird ebenfalls liebevoller. Während ich noch steif im Flur stand, geschah etwas gänzlich Unerwartetes mit meinem harten kleinen Herzen. Plötzlich stürzte ich zu meiner Tante hin und warf mich ihr in die Arme. »Es tut mir leid, Tante«, schluchzte ich, »ich will versuchen, lieb zu sein. Und bitte, bitte, schick mich nicht ins Internat. Ich möchte hier bleiben, bei dir, und ich will nie, nie mehr davonlaufen oder böse sein.« Auf der Türschwelle knien, presste meine Tante meine tränenüberströmte Wange an ihre und hielt mich fest umschlungen. Dann strich sie mir das wirre Haar aus der Stirn und küsste mich. »Mein armes, kleines Mädchen«, flüsterte sie, »ich will dich ja nicht fortschicken, wenn es irgendwie möglich ist. Wir wollen es noch einmal miteinander versuchen.« Dann nahm sie mich bei der Hand und führte mich an den Küchentisch, und ich verzehrte ein vollständiges zweites Frühstück als Ersatz für das Abendessen am Tag zuvor.